Happy Shooting, Folge 930. Fahrenden Dingen hinterherfliegen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Villa Workshops.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Villa Workshops.
Sind wir hier?
Villa Workshops.
Villa Workshops.
Kommen Sie her, lernen Sie was. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken.
Ey, der erste offizielle Villa-Workshop ist schon quasi ausverkauft.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So schaut's aus.
Tja, das ist hier Happy Shooting. Ihr seid zufällig hier bei zwei Menschen gelandet, die was mit Fotografie machen. Und
kann ja
da einmal die Woche drüber reden. Wir machen das einmal die Woche und das Ganze heißt Happy Shooting und ihr könnt hier, wenn ihr wollt, warte mal, ich mache mal hier noch die Banderole an, so, könnt ihr hier reinhören und auch euren Senf dazugeben. Dazu gibt es unter anderem die Livestreams auf YouTube und auf Twitch, aber natürlich auch unseren Haus-Chat auf unserem Slack. Mhm. Da sind heute Bernd, Burkhardt, Jürgen, Clemens, David, Uwe, ja, ich scrolle, Clemens, haben wir schon, Rainer ist da und so weiter. Also macht mal, tut mal, mal so interaktiv oder eben hier so im Chat da mit Dingsen. Wolf ist zum Beispiel im Chat, der Hoffknipser ist da, hi. Quo Rico. Ist auch da und Mapache. Also, wir,
Sagt's gerne weiter in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis.
Das macht eh niemand. Kommt alle her, hier gibt's nichts geschenkt. Wir haben mal wieder ganz viele tolle Sachen hier reingesucht heute. Unter anderem natürlich euch, die ihr uns hier immer Fragen und Hinweise gebt unter happyshooting.de/hi, da ist unsere Inbox und da ist diesmal gelandet zum Beispiel der Martin, der sagt, Kommentar zur letzten Folge, ladet Moni gerne öfters ein, die ist nett und eine Spur ernsthafter, 3 anstatt 2 Personen macht die Sendung noch etwas abwechslungsreicher und lockerer, wie auch immer, macht weiter so. Du hast gesagt, die ist nett und dann schreibst du und eine Spur ernsthafter Doppelpunkt. Ich finde, das ist total ernsthaft, wenn jemand schreibt, dass Moni nett ist.
Ja, finde ich auch.
Nicht wahr? Moni fand es übrigens auch nett und ich habe ja auch gesagt, sie kann hier jederzeit wiederkommen, wenn sie ein interessantes Thema hat oder auch nicht.
Oder einfach Bock hat, mitzufilosophieren hier.
Ja, das ist halt immer so ein Zeitthema, aber das werden wir wahrscheinlich hinbekommen, weil das hat ihr nämlich auch Spaß gemacht hier.
Ja. Ja, schön. Würde mich freuen.
So, und dann hat mir noch der Jürgen was geschickt. Auf der Suche nach analogen Filmen fand ich den 120er Red Scale Rollfilm, falls noch nicht bekannt. Das ist der Red von Hamann. Und den gibt es tatsächlich seit einiger Zeit. Ein Red Scale Film ist ein Farbnegativfilm, der falschrum aufgerollt wurde. Und das machen die mit Absicht, weil dann das Licht nicht von vorne durch die Schichten fällt, ne? So ein Film besteht aus Schichten, sondern von hinten, wo eigentlich gar nie Licht herkommt. Mhm. Und damit hast du, also Red Scale heißt ja Rotverschiebung. Das heißt, der hat quasi eine absolut hammerhart tolle Rotverschiebung. So Apokalypse-Bilder bei einem normalen Fotografieren quasi, so als ob gerade irgendwie, was weiß ich.
Weil halt die Schicht plötzlich das meiste Licht bekommt, die sonst eigentlich das wenigste bekäme.
Und das ist die rote Schicht. Tja. Also ihr könnt hier auch so happyshooting.de/hi einfach Feedback reinwerfen und dann kommt es in der Sendung. Dann hat der Frank noch auf YouTube drunter geschrieben, ich kann das Linksäuger-Thema sowas von nachvollziehen, habe darüber aber noch nie nachgedacht, dass das nicht normal ist bis heute. Ja, die Händigkeit, ich glaube, es heißt Chiralität, also die Rechts-Links-Händigkeit, die gibt es auch in anderen Bereichen. Das ist einfach in der Natur so, dass auch bei Pferden, was weiß ich, die wackeln lieber mit dem rechten als mit dem linken Ohr oder Oder Hamster essen gerne lieber aus dem rechten als aus dem linken Töpfchen und so weiter. Also es gibt so Bevorzugung einer Richtung.
Also bei Pferden ist es eher so, dass die Pferde lieber linksrum als rechtsrum abbiegen oder umgekehrt. Also eine Kurve bevorzugen.
Das ist zum Beispiel,
so.
Genau.
Bei Menschen ist es aber tatsächlich zum Beispiel auch mit den Füßen oder den Beinen so. Mhm. Als ich mal angefangen hatte, mit dem Longboard zu lernen, da hatte ich einen Arbeitskollegen gefragt und der hatte sich das Longboard angeguckt, ob das was taugt und sagt, das ist okay, gerade für den Anfang. Dann sage ich, ja, wie rum stelle ich mich denn jetzt drauf? So linkes Bein nach vorn oder rechtes Bein nach vorn? Und dann sagt er, das finden wir ganz schnell raus. Und sagt er, stell mal Füße zusammen, stell dich hin, mach die Augen zu. Und dann hat er mich von hinten angetippt, dass ich also nach vorne einen Ausfallschritt machen muss, um das auszuleihen. Sagt er, das Bein, was jetzt vorne ist, das stellst du nach vorne. Und da hat tatsächlich jeder Mensch ein anderes Bein, ja, was er nach vorne nimmt.
Das ist auch beim Posen so, wenn man fotografiert. Ne? Du sagst den Leuten, ja, stell mal ein Bein nach vorne und nimm da mal ein bisschen Gewicht drauf und dann hat die Person ein Bein vorne und das ist das bevorzugte Bein, also eigentlich immer.
Wie
und bei den Augen ist es halt auch so.
Morgens beim Hose anziehen, überleg mal, mit welchem Bein ihr als erstes ins Hosenbein steigt und versucht das mal morgen andersrum zu machen. Ohne Quatsch, versucht mal.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich versuche das gerade nachzuholen. Ich muss mal morgen drauf achten.
Achte mal drauf.
Ich achte mal drauf.
Das ist witzig.
Ja, und bei
das
den Augen ist es eben auch sein. So. Ne? Wir gucken halt bevorzugt durch ein Auge. Und ja, das ist tatsächlich bei vielen Leuten, aber bei den meisten Leuten glaube ich das Rechte und das Links. Deshalb sind die Kameras auch so gebaut. Zum Beispiel die Messsucherkameras mit dem Guckloch links, damit man das dann ans rechte Auge halten kann, ohne dass man sich ständig mit der Nase das Display zerschmiert. Also Herr Clemens schreibt, merke, morgen Hose anziehen. Ja, genau.
Du kannst
auch zum Üben einfach mal eine Hose anziehen. Als Podcaster machst du das eh nicht, deshalb weiß ich das auch nicht. Na gut, also recht
Grund, dass das Videobild nur bis hier geht.
Ist ein Ding, aber ich vermute, das ist einfach nicht ausgeprägt genug. Dass es dann ausreichen würde, dass die Kamerahersteller da irgendwie drauf eingehen. Stell dir mal vor, eine Leica mit dem Sucher auf der rechten Seite. Das wäre schon komisch.
Also,
da musst du mit links auslösen, weißt du?
Ja, aber wenn ich es einer Firma zutrauen würde, dann sicherlich Leica, weil das ist ohnehin Nische in der Nische.
Und, gut, dann machen die so 50 Kameraserie.
So, ja, Sonderedition oder sowas.
Mal Sonderedition gucken, und dann kostet das aber dann irgendwie das Vierfache oder so.
Nein, das Doppelte höchstens.
Doch, weil das Werkzeug, muss einiges Werkzeug neu entwickeln und so.
Ja, muss ja nur andersrum einbauen. Das ist doch ganz einfach.
Was denn? Ist beim Auto genauso. Wenn du für UK ein Auto baust, muss auch nur das Lenkrad auf der anderen Seite
anbauen. Ja, natürlich.
Total einfach.
Es ist doch so, dass die Gangschaltung trotzdem gleich ist. Ne? Erster Gang links oben oder so.
Ja, das ist so.
Das ist ja nicht umgedreht, also insofern.
Ja, ansonsten ist es total einfach.
Auch Gaspedal ist doch weiterhin auf der rechten Seite dann, oder?
Ist genau.
Also.
Ja, das ist alles richtig rum.
Ist Quatsch, alles totaler Quatsch. Dann kann man auch die Kamera einfach andersrum bauen.
Apropos totaler Quatsch. Ich wollte noch mal ganz kurz erzählen, was wir tun hier, weil momentan läuft gerade der Villa-Workshop online, Fotografieren ohne Technik, der 6 Wochen Live-Kurs. Der ist jetzt, jetzt diese Woche kommt die dritte Session schon. Ist eine spaßige Sache, ist eine super interessante Sache mit einmal die Woche quasi sich treffen, im Video über Sachen quatschen, Bilder angucken, Bilder besprechen und Aufgaben austauschen und dann Bilder hochladen, sich gegenseitig zugucken. Da kommen total interessante Sachen, was wir auch auf Klostergeistern und bei anderen Workshops immer wieder haben, diese Erkenntnis, die anderen sehen die Welt anders als ich.
Ja.
Und das ist so, für uns beide ist das, ja klar, logisch, aber für manche ist das tatsächlich eine Erkenntnis, weil viele halt auch
eine gute.
Noch nicht so, ich sag mal, routiniert sind, ihre Bilder auch mal anderen zu zeigen. Und sich auch manche auch wirklich zum ersten Mal richtig ordentlich Gedanken drüber machen, ja, was sehe ich denn da? Und wie kann ich denn damit eine Geschichte erzählen? Wie kann ich das denn darstellen, dass das dann auch eine Wirkung hat und nicht nur einfach irgendwie auf dem Bild ist? Also da sind wir gerade dran. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Der nächste Workshop, der hier einschlägt, ist dann im März der Seewerkstatt-Workshop. Der ist quasi, ich glaube, ein Platz ist noch frei. Also wer da mitmachen möchte Ende März, hat dann, ja, sollte jetzt noch schnell zuschlagen. Da geht es auch ums bewusste Sehen, um Wahrnehmung, um Absicht in der Fotografie. Also wie erzähle ich eine Geschichte? Im Prinzip ist die Seewerkstatt und der aktuelle Online-Villa-Workshop sind relativ ähnlich von den Inhalten her. Nur dass die Seewerkstatt noch so ein paar Komponenten dabei hat, die man in so einem Online-Workshop nicht unterbringen kann, weil es einfach nur geht, wenn man in der Gruppe beieinander irgendwie ist, also im gleichen Raum sich befindet. Aber ja, also Ende März, 2 Tage hier in der Villa. Ja, dann diverse andere Sachen, Fotoprojekte realisieren, Villa Geister Ende August, Mitte August ist jetzt offen. Wir haben die ganzen Analog-Workshops offen, Film und Pixel, Großformat und Experimente mit Film. Guckt euch mal um, happyshooting.de/workshops, da findet ihr alles zu den Workshops. Und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Cool. Ja, lass uns mal die nicht so guten Nachrichten angucken. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, dass Canon an sich wieder ein bisschen Aufschwung hat und dass es denen relativ gut geht. Gut. Ja. Nikon nicht so sehr im Moment. Die haben wohl ziemlich Geld liegen lassen. Also wir reden von erheblichen Verlusten im dritten Quartal 2025. Deren Sparte Imaging Products ist wohl immer noch profitabel, aber nicht mehr so sehr. Der Wettbewerb, der drückt wohl ganz schön auf die Kosten und deshalb wird auch davon ausgegangen, oder sie haben, also Firmen machen ja so Projektionen, wo sie sagen, wo es hingehen wird preislich oder vom Aktienkurs und so. Da haben sie ein bisschen ihre Erwartungen gesenkt.
Okay.
Und
ich finde das immer so erstaunlich, weil für mich ist Nikon und Canon vielleicht noch zusammen mit Sony einfach so absolut an der Spitze. Und ich hätte gedacht, die nehmen sich einander nicht viel. Die teilen sich das so in Dritteln auf, aber die Realität ist eine völlig andere. Ne?
Also was wohl gerade gut läuft, ist tatsächlich die ZR. Also
okay.
Die videofokussierte Kamera.
Ja.
Die scheint wohl relativ gut zu gehen.
Ja, die hat relativ viele Features zum guten Preis. Ne? Also die
und sie gehen
sehr,
auch
sehr davon, professionell.
Genau, und sie gehen auch davon aus, dass die Z5 Mark II und die Z50 Mark II wohl ziemlich stark am Umsatz teilhaben werden. Okay. Aber sie haben ihre Vorhersagen haben sie runterfahren müssen, ein gutes Stück weit. Was wir daraus für Lehren ziehen, weiß ich nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die jetzt in irgendeiner Form gefährdet sind. Das ist eher unwahrscheinlich, dass die jetzt deshalb in irgendeiner Form vor die Hunde gehen. Es ist sehr unwahrscheinlich sogar.
Ja.
Und es gibt immer wieder Auf- und Ab-Quartale für die Firmen. Und
sie haben ja auch die Aufgabe, wenn sie vorausprojizieren können, dass die Umsatzzahlen sinken werden. Das kann viele Gründe haben. Es kann ja auch sein, dass größere Projekte geplant sind, die sie jetzt nicht im Quartal veröffentlichen können oder sich aus Gründen verschiebt. Wir wissen zum Beispiel, dass gerade der Speichermarkt hart umkämpft ist etc. Und wenn du dann höhere Kosten vielleicht sogar hast im Einkauf, aber die Preise nicht anheben willst, sie sind ja verpflichtet als Börsenunternehmen darauf hinzuweisen, um die Anleger da zu informieren.
Ja,
also insofern sind, normale Meldung, denke ich.
Sie sind ja natürlich, sie sind auch optimistisch, was die längerfristige Entwicklung angeht. Aber ja, also was für mich natürlich interessant ist bei solchen Meldungen ist immer, wird sich dieser, also der starke Wettbewerb, wie wird der sich auf die Preise zum Beispiel auswirken? Hm. Also wie weit müssen die runter, damit sie ihre Verkäufe wieder ankurbeln können?
Und wollen sie das? Also ich glaube eher, dass sie eine abgespeckte, ich glaube eher, dass sie halt ein abgespecktes Modell oder sowas bringen, um sich breiter aufzustellen, aber ich glaube nicht, dass sie die Preise senken. Die Tendenz geht ja eher dazu, die Preise anzuheben.
Ja, da bin ich mir eben nicht so sicher, ob das jetzt dabei bleibt oder ob sich das irgendwie ändern wird.
Ja, das Wir werden es erleben. Ich hoffe ja auch, dass die Preise mal wieder runtergehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei aktuellen Kameras, die man jetzt so neu am Markt kaufen kann, was du da bekommst, das ist auch wirklich, also man muss sich überlegen, ob man das wirklich braucht oder ob man es will. Und wenn man es will, dann wird man es halt auch bezahlen müssen. Und ansonsten kann man wirklich guten Gewissens sagen, hol dir halt eine alte, also eine alte von vor 5 Jahren oder so. Das ist auch eine hammergeile Kamera. Und das wird sicherlich auch mit dazu beitragen, dass die Umsätze nicht ganz so stark sind, weil du musst einfach nicht mehr so oft irgendwas ersetzen, weil die Dinger sind einfach gut genug.
Tja. So, auch eine nicht ganz so positive Meldung ist die von der Washington Post. Die Washington Post gehört Herrn Bezos und die haben jetzt kürzlich irgendwie kräftig Leute entlassen. Nämlich 300 von 800 Journalisten und Journalistinnen.
Das ist signifikant.
Arbeiten dann nicht mehr.
Das ist signifikant. 300
von 800. Das ist signifikant und das hat wahrscheinlich auch noch irgendwo eine politische Dimension. Sie haben jetzt unter anderem die Sportabteilung geschlossen und die internationale Berichterstattung reduziert und das ist natürlich ein Verlust für die Fotojournalismusbranche im großen Ganzen, weil Washington Post schon richtig gute Fotografinnen und Fotografen hatte. Es waren insgesamt immerhin 9 Vollangestellte und einige Fotoeditoren, also Menschen, die das Fotodesk beleben und dann eben Bilder auch bearbeiten und Bilder kroppen und was weiß ich, also die halt dann auch Auswahl treffen und so. Davon ist auch die Hälfte rausgeflogen. Du erinnerst dich, vor einigen Jahren gab es das schon mal so relativ groß hier in den Medien, die Chicago Sun-Times, auch eine große, große Zeitung in USA, die damals auch alles entlassen hat und wo dann quasi die Redakteure ein Training bekommen haben, wie sie mit ihrem iPhone selber Bilder machen können.
Ja, genau. Hat man hier auch besprochen.
Ja, das ist jetzt halt nochmal so ein Ding. Und das ist natürlich generell ein Problem, weil Fotografie natürlich auch heute noch eine wichtige und eigentlich zentrale Rolle bei so Dokumentation von der Realität einfach ausmacht. Also Du kriegst halt visuell teilweise Geschichten deutlich besser erzählt oder wie sagt man so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ne? Also das Geschichten erzählen über Bilder ist halt dann doch nochmal ein anderes, als wenn man alles immer nur schreibt. Die Frage ist jetzt, worauf werden sie setzen? Mit Sicherheit natürlich auf Bilder, die sie irgendwo anders herbekommen. Wie viel dann da KI mitspielt oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo das hingehen wird. Aber immerhin, ne, Washington Post, also das tut besonders weh, weil da halt viele auch Pulitzer-Preisträgerinnen und Träger waren, viele preisgekrönte Fotojournalisten, die schon Größen waren in dieser Branche. Und es ist natürlich die Frage, wie sich dieser Fotojournalistenverlust dann auf die Berichterstattung von der Washington Post auswirken wird.
Ja, wird man sehen. Und ob das Schule macht.
Und letztendlich auch die Frage, welche Alternativen gibt es jetzt für die Menschen, die da nicht mehr arbeiten? Ich meine, die haben jetzt teilweise so einen Ruf wie Donnerhall. Möglicherweise werden die kein großes Problem haben. Aber jetzt guckst du dir mal die Menschen an, die irgendwo in der Lokalzeitung fotografieren. Also ich habe zumindest in meiner Entwicklung noch einige Lokalblätter gesehen, die sich noch einen eigenen Fotomenschen gehalten haben,
Hier bei uns auch.
Sachen zu dokumentieren. Heute ist das auch mehr so Richtung Redaktion gewandert.
Richtig.
Weil es halt Geld kostet. Es ist irgendwie eine etwas unschöne Entwicklung. Uns direkt wird das nicht wirklich tangieren, weil wir, ich sag mal, die wenigsten von uns hier sind professionell. Ich würde sagen, der Großteil der Menschen, die hier zuhören, sind wahrscheinlich eher so im gehobenen Amateurbereich angesiedelt und müssen damit kein Geld verdienen.
Und wenn aber selbstständig, schon, dann wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in der Zeitungsreportage.
Naja, ich würde tatsächlich mal, ich mache mal einen Aufruf hier und schickt uns doch mal, wenn ihr in irgendeiner Form tatsächlich Geld mit der Fotografie verdient oder Haupteinkommen mit der Fotografie verdient, dann lasst uns doch mal wissen, was ob ihr in eurem Umfeld da Auswirkungen seht, was jetzt im Moment eben durch KI und sonstige Sachen oder einfach nur durch Sparmaßnahmen irgendwo vielleicht wegfällt, weil es als nicht so wichtig angesehen wird. Also das ist für mich, wäre das ganz interessant, mal so ein bisschen auch, ja, vielleicht auch mal ein bisschen mehr über unser Publikum hier
ja, zu meldet erfahren. Euch gerne.
Wer hört denn eigentlich zu?
Ja, wäre mal spannend.
Wir wissen das nämlich gar nicht mehr so genau. Das letzte Mal, dass wir so eine demografische Erhebung gemacht haben, das ist Jahre her. Das ist echt lange her.
Ja, wir wissen ja anhand der Downloadzahlen, dass sehr viele von euch uns hören, aber sehr wenige melden sich bei solchen Umfragen zurück. Das ist immer sehr schade. Also
aber
vielleicht macht ihr das mal happyshooting.de/hi. Schreibt genau. Mal ganz kurz nur, wenn ihr mögt, in welcher Branche ihr eben seid und ja, was Chris gerade gesagt hat, welche Erfahrung habt ihr in den letzten Monaten?
Genau.
Wäre mal ganz spannend zu erfahren, ja.
Das wäre es auf jeden Fall. So, auch spannend. In der Vorsendung habe ich gesagt, also mit Sport habe ich nicht viel am Hut. Jetzt ist ja gerade Winterolympiade. Aber ein Teil davon ist natürlich, dass sich auch da die Bildsprache ändert, wie Sachen fotografiert werden, wie Events fotografiert werden.
Oh ja.
Und ein Ding, was da gerade sehr, sehr intensiv eingesetzt wird, das sind First-Person-View-Drohnen, FPV-Drohnen, also Drohnen, die schnell klein sind und dann irgendwelchen Dingen hinterherfahren oder fliegen oder fahrenden Dingen hinterherfliegen. Und das ist schon so vom Visuellen her ist das schon.
Also, ist der Hammer.
Also die FPV-Leute, ne, das ist ja wirklich auch so ein Schlag Menschen, die da wirklich seit Jahren wirklich auch Zeit und Aufwand investieren, um irgendwelche Drohnen zu bauen, die besonders klein und besonders beweglich sind. Pass mal auf, ich mache hier den Sound weg. Und jetzt hast du hier halt wirklich so Linear-Events, also Events, wo dann eben Abfahrt, Skiabfahrt zum Beispiel hier auf dem Bildschirm, wo du bisher immer so an so Knotenpunkten, an so Ecken und Kurven hattest du dann die Kameras stehen, die dann mit dem Tele irgendwie, die man einfangen.
Dann halt umgeschwenkt und geschnitten.
Und dann hast du halt so was weiß ich, 5 Kameras auf der ganzen Abfahrtstrecke. Und ja, in diesem Fall hast du jetzt halt zusätzlich noch so eine FPV-Drohne, die hinterher rast und quasi.
Das sieht aus wie aus einem Videospiel. Ne? Das,
ja, wie Videospiel,
genau,
ein Videospiel. Und das ist natürlich schon so ein Ding. Da gibt's auch ein bisschen Kontroverse drum, weil das ist natürlich jetzt so ein kleines, was irgendwie den Leuten ziemlich auf die Pelle rückt. Das siehst du dann teilweise bei so Skateboard-Events, wo dann irgendwie über irgendwelche Schanzen gesprungen wird und so große Sprünge, wo dann diese Drohnen ja teilweise so auf Zentimeter fast rankommen. Was allerdings ja aus diesem Sport kommt, so diese Bildsprache. Ne? Das ist ja das, wo es eigentlich herkommt. Da gibt es dann schon auch Kontroverse unter Fotografen und Zuschauern wegen dieser, auch wegen der Geräusche, ne? So Drohnensound mag mancher nicht. Also das wird diskutiert, aber es ist halt auch interessant, was dann, also dieses Foto zum Beispiel, sorry, aber das ist ein geiles Bild. Da siehst du den Skispringer oder den Abfahrer, der gerade so in der Luft springt und der irgendwie so einen Schnee hochgewirbelt hat. Und dieser Schnee macht dann wieder Kontrast für die Drohne. Da siehst du auch, was da für Drohnen im Einsatz sind. Das sind wirklich Custom-Dinger, die halt klein, leicht und flott sind und entsprechende 4K-Kamera und Übertragungstechnik an Bord haben, damit du dann auch das Live-Bild irgendwo herbekommst. Also das ist schon technisch cool. Und ich finde es ja vor allem cool für die Leute, die sich mit dem FPV immer so als Hobby beschäftigt haben, weil dann doch einige wahrscheinlich davon, die sich über Jahre Fähigkeiten antrainiert haben. Also diese Fähigkeit, in Zentimeter Abstand um was rumzufliegen, was sich schnell bewegt oder so, die dann plötzlich auch tatsächlich anwenden können und damit vielleicht sogar Geld verdienen können. Das ist schon irgendwie ganz cool.
Also ich war auch relativ überrascht, weil ich hatte natürlich auch reingeschaltet in die Olympischen Spiele und da war gerade Skispringen und dann waren so die klassischen Kameraperspektiven und eben genau seitlich auf den Absprung, so mit so einem Mehrphasenbild, dass halt die Sprungphase so in Mehrfachbelichtung quasi gesehen hast. Das kannten wir schon aus den vergangenen Jahren. Und dann plötzlich schwenken sie plötzlich um und zeigen halt eine Aufnahme von hinter der Springerin. So in, quasi mitgeflogen, wie so ein Computerspiel.
Du springst mit.
Du möchtest quasi jetzt mit den Schultertasten, möchtest jetzt quasi den Sprung eigentlich selbst auslösen in dem Augenblick. Und wenn man sich überlegt, dass die unten am Absprung irgendwie 88, 89 km/h drauf haben und bei der Landung über 100 und das Ding fliegt da eben, wie du schon sagst, auf relativ kurzer Distanz mit. Respekt. Und beim Skiabfahrt ja genauso. Die haben ja auch ein Mordstempo drauf. Und dann da hinterher, die Kurven da lang und so. Pff.
Naja, also es sind neue kreative Möglichkeiten, die sie damit haben.
Die Bilder sind beeindruckend.
Die Bilder sind beeindruckend, dramatisch sind die. Mhm. Und ich sehe ja fast so eine Parallele zu, was so als Film neu war, also Kinofilm neu war, das Bewegtbild, was Neues war. Das waren ja am Anfang riesen Kästen, die schwer waren und die einfach fix irgendwo hingestellt wurden. Und irgendwann hat dann jemand die mal so klein bekommen, dass man die plötzlich auf eine Schiene stellen konnte und damit rumfahren konnte. Also der Moment, wo sich die Kamera bewegt hat, das war ein ganz wichtiger Moment in der kreativen Entwicklung des Mediums. Und später dann, als sie noch leichter wurden, konnte man die so auf Kräne tun und dann damit plötzlich durch die Luft fliegen. Also zumindest mal einen Meter oder zwei hoch und rechts und links. Also diese Kamerakräne, wo früher noch der Kameramann mit drauf saß. Mhm. Das ist ja, also das sind immer so große Schritte in der Kreativität, in der Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten.
Ja, und der Bildsprache dann hat sich sehr gewandelt.
Genau, und bestimmen dann auch die Sehgewohnheiten. Das ist ja das Nächste. Du hast dann irgendwann, hast du dich dran gewöhnt und irgendwann gehört das dazu. Und wenn es dann nicht mehr so ist, dann fehlt dir wieder was. Also wenn du heute einen Film drehst und hast immer nur die Kamera starr auf dem Stativ stehen,
dann ist schon eher ein Kunstfilm dann wahrscheinlich.
Dann hast du, das ist schon eher, da musst du dann so französisches Slam-Poetry dazu erzählen oder irgendwas.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also es ist
also spannend. Es lohnt sich, die Olympischen Winterspiele mal einzuschalten in hinsichtlich der Bildsprache, der Kameraführung. Das ist tatsächlich recht beeindruckend, was da geboten wird, das stimmt.
Ist es auf jeden Fall. Ist es unbedingt.
Jetzt warte ich noch dann, ob das auch bei Formel 1 eingesetzt wird und sie mit kleinen, also es gibt ja diese schnellen Drohnen, die sehen ja aus wie so Raketen mit Propeller. Ob sie sich da trauen, da mitzufliegen, dann im echten Rennen und nicht bei einer Demo.
Du hast zumindest, was jetzt Apple angeht, hast du ja plötzlich so Custom-Kameras, die mit guten Sensoren und Objektiven teilweise in den Rennwagen verbaut sind,
ja,
die dann auch schwenkbar sind und so weiter. Also du hast ja schon die Möglichkeit, da auch qualitativ hochwertiges Zeug zu machen.
Das stimmt.
Aber wir reden jetzt noch nicht von Live-Berichterstattung. Da ist es tatsächlich spannend. Und es gibt Drohnen, die richtig schnell sind.
Ja.
Ob die dann auch filmen können, das weiß ich nicht.
Naja, also es gibt bei YouTube, gibt es ja, wenn ihr da mal nach Formel 1 und Drohne sucht, da gibt es eben sehr, sehr schnelle Drohnen, also auch custom-made, die dann einem Formel 1-Wagen dann halt hinterher fliegen. Also technisch kriegt man das schon hin.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass sie das machen, weil die Gefahr, dass das Ding dann doch irgendwo gegenknallt und dann irgendjemanden verletzt oder im Weg liegt. Ich meine,
wieso? Die Gefahr ist doch jetzt auch nicht größer, wenn du jetzt irgendjemandem, der gerade Skiabfahrt machst, hinten reinfliegst, dann hat der auch irgendwie Schnitte vom Propeller im Genick oder so.
Ja, aber wenn du halt so eine schnelle Drohne auf eine Formel-1-Strecke fallen lässt und da ein Splitter in den Reifen kommt, dann hast du unter Umständen gleich Tote. Das ist dann auch nicht so angenehm.
Ich bin da relativ, ich glaube nicht, dass das die abhält, wenn sie davor.
Oder hast eine rote Flagge und dann musst du das Rennen unterbrechen und so.
Tja.
Bei der Skiabfahrt, apropos, da ziehen sie ja den Verletzten einfach runter und dann fährt der Nächste. Also.
Ja, apropos Technik in der Fotografie, auch die traditionellen Kamerahersteller bauen wieder interessante Sachen. OM System zum Beispiel mit der OM3, da gibt es jetzt die Astro-Version.
Gab es in der Vergangenheit auch schon astrospezifische Kameras?
Richtig, also was sie gemacht haben, ist erstmal natürlich wieder an den Filtern geschraubt. Ne? Sie haben an den Filtern geschraubt. Mhm. Der Infrarot-Cut-Filter ist jetzt durchlässiger, damit du halt die Infrarotstrahlung von irgendwelchen Nebeln besser aufnehmen kannst. Es gibt neue Farbprofile für Astro- und Landschaftsfotografie. Sie haben auch modifiziert, dass du diese H-Alpha-Wellenlängen, diese H-Alpha-Geschichten, die auch wichtig sind im Astrobereich, quasi jetzt 100% tatsächlich auf den Sensor bekommen kannst. Es geht auch um Funktionen wie zum Beispiel diverse Composite-Funktionen, die Olympus ja eh schon an Bord hat, aber jetzt da noch ein bisschen spezialisiert sind, zum Beispiel Starry Sky, also dass du quasi Himmelskomposite hinbekommst mit dem Live-Dingens, was also quasi Live-Composite-Modus hast, aber auch andere Composite-Modi, mit denen du dann irgendwelche Sternspuren und so besser aufnehmen kannst. Parallel dazu haben sie auch neue Filter noch released, also Filter, die man tatsächlich auf die Kamera tut. Mhm. Da reden wir von BMF LPC01 Body Mount Light Pollution Suppression Filter, also der Lichtverschmutzung ein bisschen rausfiltert.
Da wird wahrscheinlich ein schmales Band an gelblichem Licht oder sowas.
Ich vermute, gesperrt, dass sie sowas macht, genau. Und noch den SE01, der auch irgendwas macht. Was macht der? Body Mount Soft Filter, designed to slightly blur and highlight point light sources. Also, dass Sterne ein bisschen, gerade in so Überblicksbildern, ein bisschen.
Dass es nicht so digital aussieht, wahrscheinlich dann.
Genau, dass sie ein bisschen weicher werden und damit einfach auch wahrscheinlich größer im Bild auftauchen. Ne? Das hast du ja bei digital oft, dass du dann einfach so Punkte hast, die dann vom Entrausch-Algorithmus fast schon wieder weggemacht werden.
Ja, das stimmt.
Ja, das Ganze soll im März für $2,500 in den USA verfügbar sein. Wie viel das hier wird, weiß ich nicht, aber das gibt zumindest mal einen Anhaltspunkt, wo das hingeht.
Mhm. Ja, Olympus. Nett. Ja, spezialisierte Kamera für Astro, ne? Wenn ich an seinem Sensor rumfummeln will, um irgendwelche Filter vom Sensor abzupulen, kriegt halt hier fertige Kamera.
Es gibt auch einen Handheld High-Res Mode, wo sie quasi 9 Bilder schießt, die dann hinterher zusammengerechnet werden. Also das ist schon fast so handyartig. Das wusste ich nicht, dass du irgendwie so 50 Megapixel aus der Hand schießt.
Das macht Olympus schon sehr, sehr lange. Das hatte damals angefangen, weil die haben halt diesen sehr, sehr guten Bildstabilisator. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Das ist meiner Meinung nach der beste Bildstabilisator, den es derzeit so gibt. Also in für uns käuflichen Kameras. Und die haben damals angefangen schon damit, hier bei der EM1, also die allererste, die ich hier auch hatte, dass das vom Stativ ging. Und ich glaube, ab der 2, bei der 1 bin ich nicht ganz sicher, aber die Mark II, da ging das dann los, dass das auch freihand ging mit etwas weniger Auflösung. Und bei den neueren ist da, glaube ich, weiß ich nicht, ob da noch ein Unterschied ist, da bin ich jetzt gerade nicht so ganz auf dem Laufenden. Und du kriegst RAW, also das ist nicht ein gestitchtes JPEG, sondern das sind RAW-Files mit voller Farbtiefe. Das ist echt interessant. Sehr,
also sehr geil. 12 Bilder machen sie hier und das Ganze 50 Megapixel. Das haben die sich doch beim Smartphone abgeguckt.
Wahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, das haben sie damals schon gemacht mit so leichten Pixel-Shift auf dem Sensor, um dann eben auch die Detailauflösung zu erhöhen. Und das ist schon wirklich beeindruckend, was da passiert. Mhm. Ja, war ganz cool. Ja, ist spannend. Tja. Für mich wäre das jetzt wahrscheinlich keine Kamera, weil ich kein Astro mache. Das habe ich mal eine Zeit lang ausprobiert, aber hat mich nicht gefangen. Ja, so in dunklen Stunden möglichst bei Kälte rausgehen, viele Stunden und dann Fotos machen, das war dann doch nicht so mein Hobby, was ich weiterführen wollte. Aber wer das gerne macht und ich finde die Ergebnisse, die man damit erreichen kann, mit absolut bezahlbaren Mitteln heutzutage als Hobby-Astrofotografin, das ist wirklich schwer beeindruckend. Denn was man ja oft vergisst ist, du brauchst ja gar nicht ein super Teleobjektiv. Also natürlich kannst du mit
der Auflösung.
Du kannst mit einem Teleobjektiv natürlich weiter weg gucken, wenn du irgendwelche kleinen Galaxien groß haben willst. Also ganz ohne Tele wirst du vielleicht nicht unbedingt klarkommen. Aber wenn es dir um die naheliegenden Nebel geht, wir haben hier diesen Andromeda-Nebel, nee, ist das der Andromeda-Nebel? Also dieser große Nebel, der hier auch im Beispiel zu sehen war. Das ist
die nächste Galaxie zu uns, ja.
Das ist größer als der Mond von der Fläche. Ja. Also man braucht nicht ein wahnsinniges Tele. Also mit 100, 300 bis 600 Millimeter ist man schon fleißig dabei. Es kann tolle Bilder machen und mit Weitwinkel oder Fischauge eben auch beeindruckende Landschaftsaufnahmen mit eben Sternenhimmel und Nebeln am Himmel und so weiter. Das ist schon toll, was heutzutage geht. Und von daher ist das wahrscheinlich eine gute Kamera, weil die einfach mehr durchlässt als eine Standardkamera. Ganz cool. Wie das jetzt mit so einer OM3 Astro allerdings aussieht, wenn man normale Landschaft oder Porträtfotografie macht, da wirst du wahrscheinlich einen Infrarot-Sperrfilter davor machen müssen, sonst wirst du wahrscheinlich mit Farbverschiebungen zu tun haben, schätze ich. Wäre ein Versuch wert.
Da ich auch nicht Astro mache, kann ich es dir nicht genau sagen. Ja, und wenn du nicht unbedingt am Himmel große, tolle Milchstraßen und Dinge fotografieren willst, sondern vielleicht ein bisschen was auf der Erde, dann bietet sich im Frühling ja immer in Japan das Cherry Blossom Fest an. Die haben dieses
Kirschblüten-Dingens,
ja. Also wo Japan ja sehr bekannt dafür ist. Hm. Unter anderem gibt es da einen Ort, der heißt Fuji Yoshida in Japan. Und da gibt es ein großes Festival, wo in der Vergangenheit so 200.000 Leute jedes Jahr hinkommen, um dort die Kirschblüten zu fotografieren. Das ist ein Ort und ein Dorf eigentlich, ja, also eine Kleinstadt, die direkt unter Mount Fuji liegt. Also du hast dann quasi den Mount Fuji und entsprechend davor die Kirschblüten und was halt so Japan alles hergibt. Das ist für 2026 jetzt abgesagt worden. Huch,
wieso dieses?
Offiziellen in Fuji Yoshida haben das Festival gecancelt, weil die Touristen, weil es zu viele Touristen sind.
Ah, überlaufen quasi.
Es ist so überlaufen, das ist eines von Festivals. Das ist jetzt natürlich nicht der einzige Ort dort, aber das ist wohl ein sehr bekanntes. Wie gesagt, es kommen da so 200.000 Leute hin. Das ist einfach zu viel.
Okay.
Wir reden da von, Peak Season ohne das Festival, kommen da so ungefähr 10.000 Leute am Tag hin.
Okay.
Also es ist wirklich so, das ist quasi Instagram verseucht. Und das ist ein Ort, der 50.000 Leute hat. Und wenn da jeden Tag 10.000 Leute kommen, die dann Menschen sind halt nun mal teilweise nicht so ganz nett und rennen da in der Gegend rum. Also Touristen können schon einiges anrichten.
Touristen können anstrengend sein.
Von in Gärten kacken über was weiß ich alles. Also die Infrastruktur kann das nicht und die Leute können es auch nicht mehr.
Okay.
Und die Anzahl der Beschwerden ist dann so groß geworden, dass die halt jetzt den Stecker gezogen haben und gesagt haben, nö, machen wir dieses Jahr nicht. Es kommen trotzdem noch Touristen. Ja? Du kriegst die immer noch. Du kannst ja, jetzt da immer noch hinfahren, halt mehr, aber das Festival mit was weiß ich, was da halt alles so drumherum noch stattfindet, ist offiziell abgesagt.
Ja, schau. Oh, das ist krass, ja. Wenn du halt da zunehmend schlechte Erfahrungen mit dem Tourismus hast, ist ja immer so eine Abwägungssache, ne? Touristen bringen dann vielleicht auch das Geld dahin und viele Jobs hängen dann vielleicht auch von den Touristen ab, aber wenn du sagst, da sind sowieso sehr viele Leute regelmäßig da, dann braucht es wahrscheinlich nicht noch ein Festival, wo dann der Ort oder die Stadt dann völlig überrannt werden.
Möglicherweise, ja.
Ja, spannend. Aber könnte schon. Mal wieder, sollte jeder und jede selbst mal drüber nachdenken, wie man sich so verhält, wenn man irgendwo zu Gast ist als Tourist. Ich nehme jetzt an, dass die Leute, die uns hier zuhören, sich anders verhalten.
Also ist auch so ein Ding, was ich eigentlich früher so ein bisschen auf meiner Bucketliste gehabt habe, so dieses, oh, da will ich auch noch mal hin, aber so in den letzten 10 Jahren eigentlich nicht mehr, weil das hat man schon so ein bisschen mitbekommen. Also es ist da teilweise in dem Ort so, da gibt es also wohl so auch so, ne, Instagram-typisch so ein, zwei Ecken, von denen aus möchtest du das fotografieren, weil da hast du genau den richtigen Blickwinkel. Da stehen die Leute teilweise stundenlang an, um dann dieses eine Foto zu machen.
Ja, ja, ja. Und dann machen alle das gleiche Foto. Ne?
Und dann machen natürlich alle das gleiche Foto, klar. Aber wie schon Karl Valentin sagte, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Nicht von
eben. Genau, gilt ja auch bei den Fotos.
Tja, ja.
Ist ja auch ein Stück weit so.
Und jetzt gehen wir nochmal zurück nach Olympia, weil Drohnen sind nicht das Einzige, was hier dieses Jahr interessant ist. Es gibt hier so ein Trio Fotografen von Getty Images. Mhm. Die haben jetzt mal angefangen, mit Wärmebildkameras zu arbeiten.
Okay.
Also die mal eine ganz andere Wellenlänge hier mit reinbringen. Mhm. Und das ist, ich meine, diese Wärmebildkameras, die sind heute relativ gut verfügbar und auch nicht teuer. Also wir reden von so einer Kamera, die du an dein Smartphone klippen kannst. Die kostet halt noch irgendwie 200 Euro aufwärts. Aber und die machen dann in der Regel so eine Kombination aus deinem, ja, aus dem sichtbaren Bild und dem entsprechenden Wärmebild.
Die Auflösung vom Wärmebild ist in der Regel deutlich geringer.
Die ist in der Regel deutlich geringer, aber was sie natürlich damit tun, ist, sie bringen nochmal so eine ganz andere Sichtweise der Dinge rein. Und ich finde interessant, dass es das auch, naja, vielleicht nicht direkt in den Mainstream geschafft hat, damit aber zumindest eine Sichtbarkeit bekommen hat. Was auch interessant ist, die sind nicht so schnell, diese Kameras. Das heißt, du hast dann tatsächlich auch so einen Zeitversatz drin, was natürlich für diese Fotografinnen und Fotografen dann auch so ein Kompositionschallenge ist oder vielleicht sogar eine künstlerische Note reinbringt. Also du hast dann diese Kombi, weil das Wärmebild nicht so gut aufgelöst ist, hast du in der Regel dann eben noch so ein kantengeschärftes Bild von der richtigen Kamera oder von der sichtbaren Kamera, was dann da überlagert wird. Und das ist halt, wenn da so ein schneller Bob oder ein Skifahrer vorbeifährt, ist das halt, hängt das Wärmebild halt hinterher.
Mhm, und steht so ein bisschen in der Luft an.
Und hast halt damit aber auch irgendwie so ein interessantes Element, so ein zeitversetztes Wärmebild hinterher. Und siehst ja, weißt du, also ob das jetzt die Zuschauertribüne ist oder eben die Menschen hier im Spandex-Anzug auf dem Eis auf ihren Kufen, die dann noch warm rauskommen und das Eis fast schwarz oder oder irgendwelche Springwettbewerbe, wo du dann halt ist halt ein warm-kalt-Ding. Und dafür ist natürlich so eine Wärmebildkamera sehr gut. Also hat eine ganz eigene Ästhetik.
Witzig.
Ja. Wirkt so ein bisschen futuristisch, hat aber auch natürlich so ein, ist auch ein Storytelling-Element, ne, wa? Das ist so ein bisschen auch was Neues, auch was Interessantes. Und ich habe jetzt echt tatsächlich gesehen, also du hast mittlerweile so kleine Wärmebildkameras, die du einfach hier an deinen Telefonanschluss
anklippst.
Also FLIR. FLIR heißt die Technologie dahinter.
Ja.
Und die kriegst du teilweise eben wirklich für 200 Euro oder so.
Ich habe so ein Ding hier für einen Lightning-Anschluss. Hab damals, hatte ich mir geholt, günstig. War das vielleicht, ich meine hier sogar aus der Community, hatte das jemand.
War so ein Kickstarter-Ding oder sowas?
Nee, war, glaube ich, hier aus der Community eine Kamera. Und habe Fotos von unserem Pferd gemacht. Und du kannst dann eben zum Beispiel sehen, wenn das Pferd irgendwo eine Entzündung oder eine Verletzung hat, eine gereizte Sehne oder sowas, dass es da wärmer ist, sowas kannst du sehen. Und witzig war dann auch mal, hörst halt irgendein Gezwitscher in den Büschen, siehst aber nichts. Wenn du näher kommst, ist still. Und dann machst du mal eine Wärmebildkamera und dann siehst du die Punkte, wo die Spatzen sitzen. Mhm. Das ist schon lustig.
Ja, aber ist auch möglicherweise nützlich. Also ich weiß zum Beispiel, wenn du irgendwie viel Elektronik reparierst, dann hast du hoffentlich eine Wärmebildkamera, weil dann kannst du relativ schnell auf der Platine sehen, wo es heiß ist und wo vielleicht irgendwo, was weiß ich, der Widerstand besonders hoch ist und dann irgendwie, also man kriegt dann möglicherweise damit halt, das ist ein Diagnosewerkzeug im Prinzip, ist auch so ein bisschen Physikunterricht, ne? Mhm. Aber in diesem Fall halt angewandt als kreatives Werkzeug. Finde ich spannend.
Interessante cool. Idee auf jeden Fall.
Also Drohnen und Wärmebild in einer Olympiade. Was kommt nächstes Mal?
Ja, ist wahrscheinlich gerade jetzt bei den Winterspielen sehr spannend, weil du eben den Kontrast zwischen den warmen Körpern und dem kalten Untergrund hast. Im Sommer wird das wahrscheinlich nicht so beeindruckend sein.
Ja, wahrscheinlich. Ja, gut möglich. Also, und Kontrast ist natürlich das Thema in der Fotografie. Mhm. Genau, Christian, Wärmebilddrohnen, ja, gibt es mit Sicherheit auch schon. Diese Flirrkameras, die sind nicht schwer. Das sind wirklich kleine Dinger mittlerweile und da geht schon was.
Ich weiß jetzt nicht auswendig, wo sie liegt, sonst könnte ich sie in die Kamera zeigen, aber in irgendeiner Schublade.
Tja. Und nicht nur in Japan hat der Tourismus rund um die Fotografie überhand genommen. Mhm. Auch in China. Und das ist eine Meldung. Es gibt jetzt den ersten Fotografie-Themenzug in China.
Okay.
Also, ich habe so, wenn ich es richtig verstehe, ist das eine Kombination von Reise. Na, da kannst du mitfahren, buchen, da gibst du Geld quasi. Und strukturierte Fotoshootings. Das heißt, an Bord sind eine ganze Menge an Profis, der Kamera. Es gibt Sets an Bord, es gibt Kostüme an Bord und okay, du hast dann quasi, während du da irgendwie in China rumfährst und zwar auch so in Wintergebieten, wo es wohl gerade irgendwie, wo man gerne hin möchte zur Urlaubszeit, mit Backdrops haben die da und eben Ausstattung für Fotostudios. Also sie haben quasi in diesem Zug irgendwie lauter Fotoeckenstudios und so weiter und Menschen, die, das fängt dann an mit wenn du ankommst auf dem Bahnsteig, also wird auch dokumentiert so ein bisschen. Und das Ziel ist, dass die Leute da quasi hochwertige Fotografie bekommen und von sich und auch hier Bilder für ihre Social Media und Reiseerlebnisse dokumentiert haben. Und das Ganze wird betrieben von der China Railway Harbin Group. Mhm. Wer das immer auch sein mag. Ja, und die machen das tatsächlich, bieten das an und der ganze Zug geht, es geht nur um Fotografie. Wie lang die Reise geht, weiß ich nicht. Aber ja, das ist wohl jetzt schon unterwegs. Das ist am 25. Januar ist das Ding losgefahren. Keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Und Thema ist Eis und Schnee und European Style.
Okay.
Was frag auch, mich nicht, was da European Style bedeutet. Ja. Wahrscheinlich
wissen wir nicht.
Socken und Sandalen, weiße Socken und Sandalen für die Deutschen oder so, keine Ahnung. Und es gibt an Bord 40 verschiedene Kostüme und Make-up und Haarservices und alles. Also du kannst dich dann auch richtig wichtig fühlen, weil wird natürlich dann also ist natürlich interessant, weil das ist mal wirklich innovativ. Sowas in den Zug zu packen. Das ist ja wie so eine Cruise quasi, ne? Wie so eine Kreuzfahrt.
Also kann ich mir das so vorstellen, dass da so verschiedene Sets und Studios an Bord sind.
So verstehe ich das.
Die man dann wahrscheinlich zeitweise anmietet oder so.
Keine Ahnung, da wirst du wahrscheinlich irgendwie buchen können oder so. Wahrscheinlich ist in dem Fahrpreis ist was enthalten oder du kannst noch Extras dazu buchen. Da gibt es sicher Upsells und so. Also so stelle ich mir das vor. Und tja, und dann bist du natürlich da unterwegs in der Landschaft, wo du selber auch fotografieren kannst. Also da reden wir jetzt von Landschaftsfotografie und solchen Geschichten. Mhm. Das ist schon interessant, weil es halt, ist halt ein spezielles, spezialisiertes Reiseerlebnis. Mhm. Und erzeugt gleichzeitig natürlich auch eine. Ja, also es ist auch eine selbstverstärkende Geschichte, weil wenn Fotografie das Thema ist, wirst du natürlich hinterher auch viel der Fotografie auf irgendwo online sehen. Das heißt, da ist quasi die Rekrutierung neuer Passagiere ist da schon eingebaut irgendwie. Mhm. Ja.
Interessante Idee.
Ja, gut. Und es gibt natürlich Locations, wo die dann anhalten und da wird dann auch stationär fotografiert. Also es ist nicht nur alles im Zug. Und ja, und dann gucke ich da so durch und bin dann auch noch über einen Link gestolpert. Steht nämlich dann am Schluss noch der letzte Satz: The Movie Highlights and the Increasing Interest in Photography Experiences Across China and comes months after it emerged some of the country's most popular tourist landmarks. Genau, bei einigen der populärsten Touristenecken in China gibt es jetzt mittlerweile Attendants, die mit der Stoppuhr dastehen, wenn zu viele Touristen da sind und sicherstellen, dass jeder sein Bild machen kann. Also so eine Minute pro Bild bitte, pro Tourist und dann der nächste. Also wird dann teilweise schon ganz hart durchgetaktet, dass die Leute auch wirklich dann ihre ja, dass Instagram oder wie das Zeug halt in China heißt, irgendwie ihre Instagrammable Bilder machen können. Das ist schon, da ist es schon echt abgefahren. Meine Güte, ist das abgefahren. Das
nimmt Ausmaße an. Eieiei.
Aber ja, ein Fotozug. Ey, man, gibt dir das?
Ist erstmal eine witzige Idee. Ich meine, so ein Zug hat viele Abteile. Aus den Abteilen kannst du natürlich auch kleine Studios machen. Ne? Warum nicht?
Mit Sicherheit.
Oder in den Großraumabteilen machst du irgendwie ein, zwei größere Studios davon. Warum nicht? Also kann man schon machen, klar. Mit es gibt Sicherheit. Ja auch, ist das auch in China gewesen oder war es Japan? Da gibt es ja auch so, wie soll ich sagen, so Offices oder auch auf der Straße dann so kleine Video, wie soll ich sagen, abgesperrte Räumlichkeiten, wie sagt man denn, Kuben, Cubes, Boots?
Was?
Also stell dir vor, du gehst eine Straße lang und dann hast du da nicht...
Ein Stand.
Ja, sowas, aber eben schon so ein bisschen mit einer Wand hingestellt, so, und dann stehen die da, die oder sitzen die InfluencerInnen mit Schirm und Licht und Kamera und dann machen sie da ihre YouTube-Shorts oder ihre Livestreams und so weiter. Aber wirklich eine und einer neben dem oder der anderen. Reihe an Reihe an
so,
Reihe
ja.
an Reihe. Und das kannst du natürlich auch im Zug machen und dann irgendwie noch nette Zwischenstopps irgendwie einplanen.
Also Bernd fragt, Happy Shooting Zug wann?
Bewerfen also, uns mit großen Scheinen, dann kriegen wir auch einen Zug gemietet. Also.
Ich meine, was man natürlich hier, also hier in Hannover könnte man zum Beispiel, da gibt es bei der Straßenbahn, gibt es so einen Partywaggon, den du mieten kannst. Ne, und dann kannst du da mit irgendwie, da ist eine Bar drin und so, und da kann man richtig Spaß haben und dann fährt man halt so lange mit der Straßenbahn durch die Stadt irgendwie.
Man kann doch bestimmt auch irgendwo eine Draisine mieten, oder? Dann.
Naja, aber so könnte man so einen Partywagen in Hannover und dann könnte man so einen Tag in der Stadt rumfahren und ab und zu mal irgendwo zum Fotografieren aussteigen und dann machen wir so eine Studio-Ecke mit so einem, du baust so einen Schirm auf und einen Remote-Trigger und dann haben wir den Fotozug, den Happy-Shooting-Fotozug. Kostet dann aber Eintritt.
Kostet Eintritt, natürlich.
Ja. Kostet richtig viel Eintritt.
Warum nicht? Ja,
hey, happyshooting.de/hi, lasst uns wissen.
Warum
also,
nicht?
Also so einen transsibirischen Zug, das wird schwierig.
Ja,
aber
so
Geld,
Orient Express werden wir jetzt nicht hinkriegen.
Aber Geld verdienen mit Fotografie ist eh schwierig. Guck mal, was ich für einen schönen Übergang gefunden habe.
Mhm.
Artikel in Peter Pixel, der mich dann gleich vom 100. ins 1000. gebracht hat. Und zwar, Moment, gab es da diese Meldung, dass 58% von der Fotografen Geld wegen generativer KI verloren haben. Ja, das ist ein Artikel, da geht es um die AOP. Die AOP ist eine Association of Photographers in den UK. Und die haben eine Umfrage gemacht und zwar unter ihren 3000 Mitgliedern. Es haben 20%, also nur 600 davon geantwortet, also ein Fünftel. Das heißt, wie repräsentativ das ist, kann man noch Fragen zu stellen. Aber die sagen also zumindest, diese Minderheit sagt, dass fast 60% sagen, wir haben Aufträge und Arbeit an generative KI verloren. Und dabei haben allerdings parallel dazu 10%, haben die Leute, die geantwortet haben, haben im Jahresvergleich 10% mehr eingenommen.
Oh.
Also frage ich mich, wie das funktioniert, aber okay. Was man aber wohl sieht bei denen, bei diesen 20%, ist, ein deutlicher Rückgang der öffentlich sichtbaren Fotos, die sie online oder auf ihre Websites packten. Die Vermutung ist wahrscheinlich aus Sorge vom illegalen Scraping ihrer Arbeiten, also dass die KI dann irgendwie das als Material nimmt. Das ist möglicherweise so. Zwei Drittel, das ist ein großer Rückgang bei, wie gesagt, diesen 20%. Zwei Drittel weniger beauftragte, lizenzierte Bilder, also Fotoaufträge, gehen zurück. Und ja, so einiges, so Hiobsbotschaftsmäßig. Jetzt weiß ich nicht, wer in dieser AOP drin ist. Und wer diese AOP überhaupt ist, das habe ich dann mal nachgeguckt, weil das war eher für mich das Interessantere. Wer ist denn jetzt diese AOP eigentlich?
Ja.
Das, also die Association of Photographers, das ist eine britische Branchen- und Interessensvertretung für professionelle, also eher kommerziell arbeitende Fotografinnen und Fotografen und für das Drumherum, also Thema Assistenten, Assistentinnen, Agenten, Service Provider. Eigentlich ist es eine Industrievertretung. Und zwar von 3000 Leuten, aber das sind nicht nur die, die fotografieren, sondern auch das Drumherum, weil da hängt ja auch noch irgendwas dran. Die kommen eher so aus dem Markt, also die denken marktseitig, das ist eher ein Lobbyverband. Bei denen geht es eher so um Aufträge, Agenturen, Produktionen, Vertrags-, Lizenzpraxis, Nutzungsrechte und so weiter. Denen geht es nicht um Kunst und Hobby. Ne, das ist eher so für die Menschen, die dann tatsächlich mit Fotografie ihr Geld verdienen. Wobei, wie gesagt, du weißt nicht, womit die Leute ihr Geld verdienen. Das können ja auch Stockfotografen sein.
Ich wollte gerade sagen.
Die haben ganz sicher gerade einen Rückgang.
Ja.
Also die Zahlen sind aus einer sehr businesszentrischen Perspektive. Die sind nicht repräsentativ für den gesamten Fotomarkt.
Mhm.
Und außerdem, du kennst das aus Online-Foren, die laut werden, sind in der Regel die irgendwie Frust haben.
Ja, klar.
Also Menschen, die einfach Spaß haben und viel arbeiten und so, die gehen nicht online und beschweren sich
drüber. Wer einen Job hat, hat ja was zu tun, nicht wahr?
Das Wobei ich nicht in Abrede schwierig. Stellen möchte, dass da sich was verändert gerade. Das auf jeden Fall.
Ja, aber die werden sich dann da nicht melden. Ne? Das ist dann immer die Schwierigkeit dabei.
Und dann bin ich aber noch ein bisschen weiter ins Loch gefallen, weil wie ist das überhaupt mit diesen Branchenverbänden? Was gibt's da so für ein Netzwerk? Bin dann erstmal bei UK gelandet, weil ich weiß nicht, ob du diese Wahrnehmung schon mal hattest. Also ich habe schon seit Jahren, wenn ich mit Briten zu tun hatte, die professionell fotografieren, dann haben die ganz oft hinten an ihrem Namen tragen die noch so ein Buchstabenkürzel. LRPS, ARPS oder irgendwas.
Ich habe wenig mit britischen Fotografen
zu tun. QIS, GIS und so weiter. Also die haben ganz oft dann auf ihrer Businesskarte haben die dann noch so Jack Smith und dann noch so ein paar Buchstabenkürzel dahinter. Und das sind tatsächlich so Titel, die von den verschiedenen Verbänden kommen dort. Und da ist das auch teilweise ganz wichtig, in diesen Verbänden zu sein. Es gibt also, wie gesagt, die AOP, das sind 3000 Leute. Dann gibt es in UK aber noch die Royal Photographic Society, die RPS. Die hat bis irgendwie 10.000, 11.000 Leute. Die sind auch tatsächlich offen für internationale Amateure bis Profis. Sogar Kunst und Wissenschaft. Und die haben tatsächlich so eine Struktur, so eine Struktur, wo man sich so Buchstaben erarbeiten kann. Also so, ja, wie wäre das heute? So Badges. Ja, so Badges.
Das Ernstel.
Weißt du?
Das Ernstel. Das Ernstel möchte ich kaufen.
Hä?
Was?
Das verstehe ich nicht.
Andere verstehen das. Einfach weitermachen.
Alles klar, dann gibt es noch die British Photography Council, das British Photography Council, das ist kein Mitgliederverein, sondern so ein Dachverband aus Organisationen, da sind dann irgendwie 20.000 insgesamt drin, über 14 Mitgliedsorganisationen und es ist tatsächlich so, dass diese Royal Photographic Society Qualifikationen hat, die sie rausgeben, also da gibt es dann den Licentiate LRPS, da musst du dann quasi bei einer Jury deine Bilder einreichen und die sagen dann, ja, was du da für einen Titel dafür bekommst. Also da brauchst du dann so Mindestmaß an Professionalität und so weiter. Wenn du Associate werden möchtest, dann brauchst du ein Body of Work oder ein Project of High Standard and a written Statement of Intent und strong technical ability. Du musst also demonstrieren, dass du irgendwelche bestimmten Dinge hast, oder du kannst auch Fellow werden. Das ist dann der FRPS, und da kriegst du dann so richtig, da sind dann die wirklich großen Namen drin. Und da ist mir aufgefallen, sowas in der Richtung haben wir hier eigentlich nicht wirklich. Also wir haben schon so ein paar Strukturen wie in UK, aber dieses System mit hier Buchstaben hinter den Namen und so ist nicht so verbreitet. Also das, was so diesem British Photography Council, diesem Dachverband am ehesten nahe kommt, ist wahrscheinlich der Deutsche Fotorat. Den gibt es aber auch noch nicht so lange. Den gibt es wohl erst seit 2021. Und darunter verbergen sich sowas wie der Berufsverband Freier Fotografen, der BFF, oder die Deutsche Gesellschaft für Fotografie oder die Deutsche Fotografische Akademie und auch der Fotojournalismusverband Freelance. Über den hör ich zumindest am ehesten noch ein bisschen. Mhm. Aber das ist halt so eine Branchenvereinigung, und dann gibt es noch irgendwie so eine Bildagentur-Geschichte, die BVPA. Das ist eher so ein Ding, das sich mit Urheberrechten und Honorarempfehlungen beschäftigt. Also das aus der Zeit kommt, wo da hab halt... Da habe ich
einen Katalog von, wo man mal so marktübliche Preise finden kann für bestimmte Fotojobs. Da gibt es, glaube ich, jedes Jahr eine neue Auflage.
Den gibt der BVPA raus. Aber so Titel, also die gibt es ja eher so aus dem staatlich-handwerklichen Bereich. Also einen Fotografen-Meisterbrief kannst du heute wohl immer noch machen. Mhm. Aber das ist halt ein handwerklicher Meisterbrief. Und außerdem brauchst du den heute ja nicht mehr. Ne? Der Meister Zwang für ein Fotohandwerk, der ist ja 2004, glaube ich, gefallen. Also das ist schon länger nicht mehr notwendig. Das ist eher so ein freiwilliges Qualifikationssignal. Also du kannst schon einen Meisterbrief an die Wand hängen und sagen, hier, ich weiß, was ich tue. Wie viel der heute wert ist, ist dann halt die nächste Frage. Ja, also so Kürzel werden hier nicht geführt. Und
also früher war Meisterbrief, glaube ich, zumindest erforderlich, wenn du selbst auch ausbilden wolltest und wenn du dann
wenn du
solche nee,
du
Geschichten
musst, du musstest,
wolltest,
ne? Du musstest, wenn du ein Foto, wenn du Fotograf bist und quasi kommerziell gearbeitet hast, musstest du, so wie heute auch, also hast Meisterzwang und musstest dann tatsächlich in der Firma dann halt einen Meister haben.
Ja, ich weiß, wie gesagt, du kannst dann irgendwann selbstständig werden, auch ohne Meister. Ich weiß aber nicht, wie das mit der Ausbildung aussieht. Dabei kenne ich auch den aktuellen Stand nicht. Brauchst du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber
Ausbildung sieht ja heute noch mal anders aus in der Fotografie. Aber wie gesagt, du kannst schon noch eine Ausbildung machen. Mhm. Nur was die dir heute noch bringt, ist eine Frage. So Titel gibt es heute, wenn, dann eher so im europäischen. Also es gibt den QEP, den Qualified European Photographer.
Den QOP, nicht zu verwechseln mit dem QED. Ne?
Nein. Und dann MQEP von der FEP, die Federation of European Photographers, ist ein europaweiter Dachverband, der dann wieder die nationalen Berufsverbände von Fotografinnen und Fotografen bündelt. Also wenn man sich da qualifizieren will, QEP ist die ist das Stichwort. So, und dann habe ich aufgehört, weiter in dieses Verbandsloch Kaninchen zu steigen. Noch. Ich fand es total spannend, mal zu gucken, was so, wie sich das organisiert, weil wir beide kommen nicht aus dem Bereich. Ne? Wir sind beide Autodidakten, wir haben uns beide in dieses Ding über die letzten 20 Jahre oder länger reingefuchst. Also ich bin seit über 20 Jahren selbstständig in der Fotografie, und zwar dann genau, als dieser Meisterzwang gefallen ist und wo am Anfang noch nicht klar war, was passiert dir denn, wenn du dich Fotograf nennst, und deshalb haben sich dann auch viele Fotodesigner oder sonst was genannt.
Genau.
Weil es
Fotoartists halt, und was da nicht alles bei rausgekommen ist.
Genau. Weil du den Titel Fotograf nicht führen durftest. Du durftest nicht auf deine Visitenkarte schreiben.
Chris, das ist ja auch Fotograf. In Ordnung. Also wenn das halt ein Meisterbrief erfordert, also zu dem Zeitpunkt, wo das so war, dass sich dann nicht jeder Fotograf nennen darf, das ist ja so in gewisser Weise auch ein Schutz. Aber in dem Moment, wo es gefallen war, genau wie du sagst, das war halt dann so eine Phase, da war es dann unklar, wie das jetzt weitergeht. Deswegen steht bei mir auch nicht Fotografie oder Fotograf, sondern eben bei mir auch Fotodesign und Mediendesign. Naja, damals habe ich das so angemeldet, ich wollte keinen Stress haben. Außerdem wollte ich nicht festgelegt sein, das kam dann noch dazu. Und es gibt schon viele kreative Bezeichnungen dafür.
Tja. Na gut, apropos kreativ. Hier ist auch ein kleines kreatives Projektchen, über das ich gefallen bin. Ein DIY-Prozent.
The Little ich höre Stupid dich, Camera. Ich muss noch kurz was gucken.
Mach du, geh mal gucken. Die Little Stupid Camera. Ist ein ganz hübsches kleines Projektchen. Und zwar hat da ein Mensch überlegt, in Zeiten, in denen gerade so Film und so, ne, so relativ teuer geworden, aber trotzdem, man will ja noch fotografieren. Und dann hat, ich muss gerade mal gucken, wie der Mensch heißt. Jenny List heißt sie. So ist das zumindest hier überschrieben. Die hat sich überlegt, was mache ich denn? Wie kriege ich denn mehr Bilder auf den Film? Und hat dann angefangen, einfach mal hinten in der Kamera die Filmbühne abzukleben, also sprich einen kleineren Ausschnitt drauf zu machen und dann nach Methoden gesucht, wie dann auch der Filmtransport entsprechend verkürzt werden kann. Und da ist ein hübsches kleines Video. Das ist doch ein R. Gut, ist wurscht. Auf jeden Fall, man sieht es ja auf dem Bild. Ich kann mal kurz das Video anmachen. Moment. Was hat er gemacht? Er hat die Kamera erstmal die Bilder halbiert, also quasi eine Half-Frame draus gemacht und dann irgendwann das so weit reduziert, dass am Ende dann mit so einem Handgriff an der Kamera dann irgendwie 180 Bilder auf den Film passen. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das pro Bild sind, also 5 bis 6 Bilder pro ursprünglichen 35mm Bild. Das ist schon ein ganz interessantes Format und eigentlich auch ein total abgefahren. Also das ist Widescreen vom Feinsten. Genau, 5x36. Und das ist einfach so ein kleines Video, was das erklärt, wie das funktioniert und warum das ja gar nicht so wild ist. Ich meine, klar, du hast dann weniger Auflösung und so weiter. Also es ist nochmal eine andere Geschichte. Unter anderem der Versuch dann rauszufinden, wie man denn jetzt diesen Film am besten transportiert. Und hat dann tatsächlich angefangen, nicht den Vorwärtstransport zu nutzen, sondern den Rückwärtstransport. Also dass
die Kurbel, mit der es zurückgeht.
Jetzt hast du das Problem, dass du auf so einer Filmrolle natürlich, je nachdem, ob das am Anfang oder am Ende vom Film ist, hast du natürlich eine unterschiedliche Länge, je Kurbeldrehung. Mhm. War dann aber am Ende tatsächlich, also erstmal hier fast eine Überlappung und ein Zeug und am Ende war es aber dann ein schlichtes, einfaches, ich mache da so Sechstel-Kreismarkierungen, das passt dann schon so einigermaßen.
Also wenn die Abstände wegen, halt weiter dann zum
wir müssen
Anfang
das hin. Nicht, genau, wir müssen das nicht wissenschaftlich mit einer Formel machen, sondern am Ende ist das gut genug, das pragmatisch zu machen und wie du siehst, sind das dann halt so super wide Bilder, die
immer nur einen
auch wieder
Streifen.
Ihren Charme haben, oder?
Ja, das ist halt CinemaScope oder so, ne? Also super
weit. Das ist mehr als CinemaScope.
Ja,
ja
stark.
Die Idee also ist gut. Find's total cool, die Idee. The little stupid camera.
Ja.
Heißt das Projekt. Und so viel Projekt ist es nicht. Also letztendlich ist es ein bisschen schwarzes Tape hinten. Ja. Auf der Filmbühne. Und
könnte ein Klostergeisterprojekt sein, sowas. Ist wahrscheinlich verhältnismäßig einfach zu bauen.
Wenn du eine Kamera hast, bei der du rückwärts transportieren und dann noch auslösen kannst, das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Das muss ja in irgendeiner Form passieren.
Ja.
Tja.
Muss irgendwie spannen können, ne? Ohne Transport dann.
Genau.
Gibt es ja auch oft für diese Mehrfachbelichtung, dass du nochmal einen Hebel unten reindrückst und dann kannst du spannen ohne Transport. Damit wäre
ich das vermute, dass das auch so funktioniert, genau. Anders kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen.
Darfst du nur nicht vergessen, den Knopf zu drücken, weil sonst, ah, scheiße.
Tja. Noch ein interessantes DIY-Projekt. Die Digitalblende.
Was denn eine Digitalblende?
Naja, was hast du? Du hast ja in deinem deiner Kamera, in deinem Objektiv, hast du ja eine Blende, die da irgendwo drin sitzt und die
so Lamellen
die halt irgendwie das Loch groß und klein macht, nicht wahr? Ja. Hier hat jemand das Ganze digital gebaut und zwar aus einem LCD. Das LCD, also das Flüssigkristall-Display, das kann ja durch Strom durchsichtig oder undurchsichtig gemacht werden. Also ja, brauchst du natürlich noch ein bisschen Polfilter dafür und dann hast du aber hier so eine Glasfläche.
Das ist ein Gedankenfehler, den man halt häufig hat, weil man sagt, wieso denn durch ein LCD durchfotografieren? Aber es ist ja so, da wo es transparent ist,
wegmachen.
Da kommt das Hintergrundlicht durch. Und wenn du kein Hintergrundlicht hast, dann hast du eine transparente Scheibe, wo dann Pixel drauf zu sehen sind oder nicht.
Genau das hat dieser Mensch hier gemacht. Wie gesagt, Polfilter und Zeug. Und dann hast du eben genau dieses Phänomen, dass du das Ding elektrisch auf- und zumachen kannst. Und zwar in vielen Pixeln. Nicht nur einfach hell und dunkel, sondern
an jeder Position, wo du willst.
Und du kannst da Formen machen. Mhm. Und genau das hat dieser Mensch gemacht und hat jetzt eine kreative Blendensteuerung. Also eine softwarebasierte Blendensteuerung, mit der du jetzt, also hier ist der ganze Bastelvorgang ist ja nochmal erklärt. Das muss dann halt auch irgendwie, ein Hoch auf 3D-Druck muss dann auch irgendwie in dieses Objektiv eingearbeitet werden.
Natürlich.
Und ja, dann hast du halt irgendwie plötzlich diese
und muss Blende ja dann auch angesteuert Platine. Werden. Also muss auch Kabel ran und Strom
ja,
dran.
Ja, das Die Software, die kannst du heute Vibe-coden.
Na, das ist kein Problem. Ist klar.
Das ist kein Problem.
Aber die ganze Hardware hier, dafür.
Natürlich. Und hier mit den durchgeschleiften Kontakten irgendwie. Wie gesagt, du hast halt jetzt hier, genau. Also, das ist jetzt die Blende. Und dann siehst du halt, wie du jetzt plötzlich mal eben schnell eine andere Form da oder große, kleine Blende natürlich machen kannst. Mhm. Hier werden so Lamellen simuliert jetzt. Aber du kannst
rotierende
die natürlich auch animieren.
Filter, da haben wir es wieder. Mhm.
Du kannst die animieren und bewegen. Und ist das geil oder was?
Also wir sehen hier gerade halt so einen Blick auf diese Blende, Konstruktion und eine Blende, wo halt die Offenblende als Quadrat dann so Ping-Pong über den Sensor, also richtig, über die Fläche fährt oder ja, von links nach rechts
die sitzt
auf und
jetzt,
zugeht.
Die sitzt jetzt zwischen Objektiv und Kamera und macht halt jetzt Sachen mit dem Bokeh. Ne? Und zwar tatsächlich interessanterweise, wenn du mal anschaust, wenn du jetzt mal diesen Streifen von rechts nach links laufen lässt, dass du oder so bewegst, dann hast du tatsächlich auch ein dreidimensionales Bild. Ne? Du hast
ja, weil da, die Lichtstrahlen ja in verschiedenen Winkeln durchs Objektiv kommen.
Du schaust je nachdem, durch andere Bereiche des Objektivs. Ne?
Je nachdem, welche Seite du abdeckst. Das ist ja das Prinzip gewesen von diesen Lightfield-Kameras. Die
das
ja
ist
das,
genau sowas.
Ja, ja. Die das auch zerlegt haben auf der Rückseite. Und hier siehst du halt immer ein Stück zur Zeit quasi. Ne? Ein yep. Blickwinkel
aber
zur Zeit.
Aber es ist halt faszinierend, ne? was da geht.
Ja.
Und das hat schon was sehr, 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 sehr Spannendes, sehr, sehr Interessantes. Und ja, die haben was Hypnotisches, diese Bilder. Und jetzt hast du natürlich auch im Bokeh, hier das Sternchen, die sich bewegen. Natürlich siehst du die nachher in den Punktreflexionen im Bokeh. Da liegen hier so Stahlkugeln, so verchromte Kugeln rum. Hier ist eine Blume, die sich dreht. Das taucht natürlich jetzt im Front- oder auch Back-Bokeh auf, je nachdem, wo die Schärfe liegt. Mhm. Also du hast jetzt auch eine Animation, aber nicht nur wie dieser eine Typ, der irgendwie Löcher in ein Blech gebohrt hat, und dann, sondern hier kannst du halt Pixel steuern.
Sure.
Und was hat er jetzt noch gemacht? Also Blümchen. Hier ist irgendwie Bokeh in einer Wasseroberfläche. Das sind jetzt irgendwie so wie so Bubbles, die sich da bewegen. Du siehst dann so Donuts, die größer werden.
Wie so bei so einem Spiegelteleskop.
Im Prinzip, hier hat er so ein kleines Ausrufezeichen, Icon drauf. Also sie sind tatsächlich so kleine Verkehrsschilder jetzt im Bokeh durch die Gegend fahren. Irgendwo hat er dann auch noch so ein Drachen oder so. Also kannst halt dann spielen, ne? Ohne viel Aufwand. Das, was wir da früher irgendwie mit aus Pappe gemacht haben oder eben eine Animation. Hier so ein Regenfall-Animation, den du natürlich dann auch im Bokeh
Und im Bokeh sieht es dann aus, als ob der Hintergrund fällt, als ob da in Zeitlupe dann Regen fällt.
Richtig. Also ist das ein abgefahrenes Projekt? Ich finde das so cool, weil das halt auch heute wieder, ne? Das ist
stark.
Das ist durch diese Kombination aus, ich komme heute durch an die Elektronik rankommen, auch die Informationen, wie du die ansteuerst, rankommen.
Ja, die ganze Dokumentation und so.
Du kannst ja dann ein entsprechendes Board einfach machen lassen und das ist heute auch finanzierbar. Also in diesem Fall ist das ein rundes Board, was dann in diese selber 3D gedruckte Halterung reinpasst. Also
jetzt ist der Chris kurz
weg. Der Herr Nienke gerade aus dem Stream gefallen, jetzt ist er wieder da.
Ja, wir waren gerade beide kurz weg.
Ja, also du hast diese Möglichkeiten heute und das ist jetzt einfach ein kreativer Umgang mit den Möglichkeiten.
Das ist stark, wirklich. Also ja, also wer heute SchülerInnen ist und viel Zeit hat, also ich weiß ja, was wir so gemacht haben früher, wenn wir nach der Schule nach Hause sind, Hausaufgaben fertig waren. Was haben wir nicht alles so gemacht, auch so an kreativem Zeug? Wir haben ja nicht nur gezockt, wir haben auch Sachen gebastelt und ausprobiert. Und damals kam dann das Modem und hat die Welt größer gemacht und so. Oder kleiner in diesem Fall, aber für uns erreichbarer. Und wenn ich überlege, was die Jugend heute an Möglichkeiten hat, ich finde es stark, wirklich richtig, richtig stark. Tolle Projekte.
Stark und ja, das ist eine andere Art von Kreativität. Ne? Da ist einfach interessantes.
Wie Zeug David wirklich. Hier schreibt, mit dem Regeneffekt fetzt das. Ja, so ist das.
Zum Beispiel.
Starke Idee. Also auch für Video eben gerade. Wirklich, wirklich toll.
Na gut.
Und stell dir das mal bei der Großformat vor, mit einem großen Display, was du da für einen 3D-Effekt kriegst bei der Animation. Puh.
Ja, schon irgendwie, oder? Ach ja, was übrigens auch natürlich ganz wichtig jetzt kommt, ist das hier.
Termine!
Die Termine. Es ist unglaublich, was da gerade geht. Wir haben aktuell 84 aktive Termine im Kalender. 84 aktive Termine. Seit letzter Woche sind wieder 11 Termine dazugekommen. Danke an alle, die was eingetragen haben. Vorne liegt Jürgen.
Schaltet nicht ab, wir lesen sie nicht alle vor.
Nein, ich lese sie nicht alle vor, sondern nur 5 Stück, die ich ausgesucht habe. Die Fellbacher Fotobörse in der Schwabenlandhalle im Fellbach endet in 12 Tagen. Findet in 12 Tagen statt, ist nämlich nur ein Tag lang. Und die bieten eines der größten Angebote an gebrauchter analoger und digitaler Fotoausrüstung in Süddeutschland, präsentiert von über 70 Ausstellern. Dann haben wir in Aarau im Stadtmuseum in der Schweiz die Plakatausstellung What the Fake. Diese Ausstellung konfrontiert Besucher mit Bildpaaren, die zu kritischen Auseinandersetzungen mit KI-generierten Bildern, Manipulationen und digitalen Gefahren anregt. In Tübingen im Stadtmuseum Fotografien von Ute und Werner Mahler. Die Fotoausstellung zeigt die tiefgreifenden gesellschaftlichen und baulichen Veränderungen in deutschen Kleinstädten und Dörfern, dokumentiert durch die Serien von Ute und Werner Mahler, sowie das Langzeitprojekt Ein Dorf über Berka. Dann in Winterthur Frauen fragen Fotoarchive. Die Ausstellung beleuchtet die bisher marginalisierte Geschichte 7 weiblicher Schweizer Fotografinnen zwischen 1900 und 1970, um deren Arbeitsbedingungen, gesellschaftliche Einflüsse und die Sichtbarkeit ihrer Archive zu untersuchen. Und last but not least, im Deutschen Fotomuseum in Markkleeberg Günter Rössler zum 100. Geburtstag die Jubiläumsausstellung des Deutschen Fotomuseums präsentiert. Zeitlose und erotische Schwarz-Weiß-Aktfotografien des legendären DDR-Fotografen Günter Rössler, der als Klassiker und Chronist seiner Epoche gilt. So, außerdem gab es dann noch im Schnelldurchlauf Wolfgang Tilmers im Weltraum in Dresden, Fotofestival Lenzburg in der Schweiz, André Steinbach in Erfurt, Faszination Sport in Stuttgart, Daido Moriyama, die Retrospektive zieht weiter nach Wien, das ist eine Wanderausstellung und Modeinszenierungen in Berlin. Und in wenigen Tagen, die müsst schnell sein, laufen aus Ansichtssache Arbeit in Innsbruck, Habité le Jour in Winterthur und An Instant of Time in Luxemburg. Ah, ist das schön mit diesen Ausstellungen. Also solltet ihr irgendwelche Dinge hier reintun wollen, es ist toll, es macht Spaß, es ist, warte mal, ich kann eigentlich noch mal ganz kurz den Kalender zeigen, weil allein die Karte ist immer wieder einen Blick wert, ein weil Traum. Die jetzt echt die immer wächst, voller,
wirklich. Das voller ist so wird,
die
cool.
wächst. Also ja. Solltet ihr da mal auf den Kalender schauen, kalender.happyshooting.de, da habt ihr hier die Anzahl Ausstellungen, die Farbe zeigt euch, ob es bald rum ist und dann könnt ihr draufklicken, könnt euch was aussuchen, bekommt dann entsprechend die Info mit Website und Datum und so weiter. Also einfacher geht's nicht mehr, eine Ausstellung in der Nähe zu finden. Und Fotoausstellungen sind so wichtig, sich Fotografie anzuschauen und sich damit zu beschäftigen, ist so wichtig. Also für den nächsten Sonntagsausflug kann ich das nur empfehlen. Und mit 84 Ausstellungen kalender.happyshooting.de ist dann schon auch, glaube ich, für alle irgendwas geboten.
Also nicht wenn wahr? Hier mal was in der Nähe sein sollte und ihr seht das und ihr wisst, dass es um die Ecke einen guten Pitta-Gyros gibt, sagt mir Bescheid.
Oder ein Eiswagen für Boris. Alles für Boris.
Alles für Boris, genau. Pitta für Boris. Ja.
Und dann gibt es noch eine neue Aufgabe.
Oh ja, denn, lass mich kurz die Kapitelmarke noch bereitstellen. Die aktuelle Aufgabe ist ja die Spielaufgabe. Die läuft jetzt noch bis zum Donnerstag, wenn ihr das hier live hört, also bis zum 12. Februar. Und danach soll es ja weitergehen. Deswegen haben wir uns vor der Aufnahme dieser Sendung eine Aufgabe ausgedacht, die, wie passend, Astro heißt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr Sternenhimmel fotografieren müsst, aber könnt ihr natürlich. Astro lässt sich aber bestimmt noch anders auch definieren oder interpretieren. Das heißt, im Zeitraum vom 12.2. bis zum 26.2., also dem 12. Februar bis zum 26. Februar 2026, zieht ihr los, macht ein neues Foto zum Begriff Astro. Und das Ergebnis ladet ihr bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Astro. Und ich denke immer mehr darüber nach, etwas zu schaffen, um diese Flickr-Plattform abzulösen. Ich wüsste inzwischen, wie es geht. Ich muss mich nur noch entscheiden, wie ich das umsetzen möchte.
Tja. Gut, dann wäre es jetzt ja am Ende, wären wir jetzt am Ende der Sendung angelangt, wenn da nicht noch heute eine Meldung kommen werde. Naja, du hast ja hier immer dieses Thema Essen und dein Pita Gyros und deine Eis und dein was weiß ich alles. Das Thema Essen kann man auch mit Fotografie verbinden. Ein italienischer Fotograf, der in Berlin lebt,
hat jetzt die
Fotografie mit Pasta verbunden. Also er hat eine Pinhole-Kamera gebaut aus einem großen Ravioli. Die heißt dann auch die Ravihole-Kamera.
Was?
Aus frischem Pastateig.
Was? Aber der ist doch weich.
Du kannst das trocknen, hast du noch nie getrocknet. Also hast du noch nicht Spaghetti aus dem Karton geholt, das ist getrocknet. Also,
ja, ich weiß doch jetzt nicht, was der gar gemacht hat. Ich habe das nicht gesehen, ich kenne das nicht.
Ich weiß es auch nicht genau. Der hat so ein Ravioli auf ein Holzbrett gebastelt. Ich weiß auch nicht, wie das...
Warum denn nicht?
Muss man natürlich von innen wahrscheinlich schwarz anstreichen. Das große Problem war wohl die Lichtdichtheit.
Im Augenblick sehen wir noch die Karte. Hast du ein Bild davon?
Ach so, share ich das gerade nicht? Entschuldigung, dann ist ja das ganze Ding nur halb so lustig. Wie wär's denn damit? Da ist er. Hoch, und die Karte kann jetzt...
Ah, oh ja, okay, das wird getrocknet sein, klar.
Mit Sicherheit ist das getrocknet. Nee. Du siehst keine aber auch gleich ein Bild Pasta. Davon. Also da kommt tatsächlich ein Foto raus.
Das ist ja witzig.
Ambrogi heißt der...
Wie hat er denn das Loch gemacht in die Pasta?
Naja, der hat da vorne wahrscheinlich ein Stück Folie reingemacht beim Loch.
Wahrscheinlich
anders
schon.
Kriegst ne? du das. Anders kriegst du das
kann,
nicht
wird hin. Kein Pasta-Loch sein.
Genau. Also
ja, hat, so gesehen kannst du auch eine Lochkamera aus Salzteig machen. Du brauchst nur irgendwas, was die Folie hält.
Ach jetzt, nein, das geht nur mit Pasta. Das geht so. Nur mit Pasta. Jetzt mach den
oder
nicht,
mit gefrorenem Pita-Gyros.
Genau, du kannst dann aus Gyrosscheiben dir eine Kamera bauen. Also es ist natürlich ein Hingucker und er hat es nach Petapixel geschafft. Also
super.
Ich finde die Idee schon sehr, sehr kreativ. Und Materialien sind Weizenmehl, Eier, Pflanzen, Kohletabletten. Also er hat das von innen dann irgendwie geschwärzt mit Kohletabletten. Mhm. Und einen Bierdosen-Pinhole. Aha, daraus hat er es gemacht. Die Pasta musste 7 Tage trocknen. Also das Pasta-Kamera-Gehäuse musste 7 Tage trocknen. Und die er hat Zukunftspläne für eine größere Pasta-Kamera und verschiedene Formen. Soweit, so gut.
Ja, gut. Das ist ja dann mehr oder weniger die. Na gut, die Außenverkleidung und die Abdunklung. Ne? Also schon das Gehäuse. Hey. Ja, okay. Gut.
Da ist schon hier mit Bauanleitung.
Alles gut. Muss ja lichtdicht sein, auf jeden Fall.
Es ist so geil. Also, lasst uns mal wissen, woraus ihr denn so eure Kameras bastelt. Wir sind auf jeden Fall dann erstmal raus und wünschen euch eine schöne Woche und bis zur nächsten dann. Macht's gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.